Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei mir ist heute Abend Frau Sarah Walbröll. Hallo, schönen guten Abend, Frau Walbröll.
Ja, hallo, Herr Dr. Littgemann.
Und wir starten, wie wir es immer machen, mit so einer kleinen Vorstellungsrunde. Und Ihr Lebenslauf, den ich jetzt hier gerade in der Hand habe, der ist ja durchaus bewegt und passt aber auch so ein bisschen zur Fernuniversität, zu der Diversität der Studierenden, die wir haben. Sie haben nach der Fachhochschulreife erstmal eine Ausbildung gemacht zur Automobilkauffrau und die auch erfolgreich abgeschlossen. Dann haben Sie eine Bankfachwirtin-Ausbildung gemacht bei der Frankfurt School of Finance. Anschließend haben Sie dann ein Studium zur Diplom-Finanzwirtin gemacht beim Bundeszentralamt für Steuern. Und damit nicht genug, dann sind Sie zu uns an die Fernuniversität gegangen und haben das Hagener Master Management Studium absolviert, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und Sie haben bei mir Masterarbeit geschrieben über das Thema Cum-Ex, was durchaus in der Praxis und in der Gesellschaft von Bedeutung hat. Da können wir heute auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ja, Sie sind immer noch beim Bundeszentralamt für Steuern beschäftigt und waren auch in Nebentätigkeiten ein paar Jahre in der Pflege beschäftigt. Und das ist ja durchaus ein Thema, was bei uns in der Gesellschaft und in der Politik momentan auch von Bedeutung ist. Also, wir haben eine Menge Gesprächsstoff. Wir können einsteigen, vielleicht so ein bisschen so in die Frage. Viele junge Studierende oder potenziell Studierende überlegen sich, soll ich noch eine Ausbildung machen vom Studium oder soll ich nur eine Ausbildung machen und gar kein Studium mehr? Und Sie haben ja eine Ausbildung gemacht, oder sogar zwei, wenn man so will, mit der Bankfachwirtsausbildung. Lohnt sich das aus Ihrer Sicht noch? Würden Sie das Studierenden empfehlen, eine Ausbildung vorher zu machen?
Ja, also ich glaube, das kommt natürlich immer darauf an, was man sich beruflich vorstellt, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. Ich habe damals gedacht, mache ich jetzt eine kaufmännische Ausbildung oder gehe ich studieren? Und ich hatte so die Vorstellung, dass alle Studenten nur Theoretiker sind und nicht so viel dann halt in der Praxis zu tun haben und da Einblicke haben. Aber auch wahrscheinlich aus ein bisschen Unwissenheit, weil man ja auch in den Semesterferien oder auch macht ja eigentlich genug Praktika, sage ich mal. Und hat dann natürlich auch später schon die Möglichkeit, ich sag mal finanziell oder auch überhaupt was die Karriere angeht, wahrscheinlich im wenn man halt studiert, direkt mehr Möglichkeiten hat. Ich würde zwar jetzt nicht sagen, dass es mir geschadet hat, die Ausbildung, und ich habe das auch gerne gemacht. Es war eine sehr interessante Ausbildung. Ich glaube, ich war damals, die wurde erst vor ein paar Jahren vorher dann gegründet, überhaupt der Ausbildungs Werdegang im Prinzip, also der Ausbildungsberuf. Und ja, aber im Nachhinein würde ich wahrscheinlich tatsächlich direkt eher Studiengang wählen.
Und Automobilkauffrau, also da muss man erstmal entscheiden, okay, ich mache was Kaufmännisches, das ist ja so die erste Entscheidung. Ich kenne nur diese klassischen Einzelhandels, Industriekaufmann oder sowas. Automobilkauffrau in dem Sinne habe ich auch noch nicht gehört. Wie kommt man dann da drauf? Dann sagt man, okay, Kauffrau will ich vielleicht machen, die Ausbildung, aber verbunden mit dem Automobil. Was waren da so Ihre Gedanken?
Viele denken ja, Automobilkauffrau ist Autoverkäufer. Also da wurde ich ganz oft drauf angesprochen, was halt nicht der Fall ist. Es ist halt einfach Bürokauffrau im Autohaus. Und ja, wie bin ich darauf gekommen? Also ich habe mich viel informiert über verschiedene Ausbildungsberufe und fand das halt sehr interessant, spannend, weil ich zum damaligen Zeitpunkt sowieso, also ich bin Motorrad gefahren und fand das grundsätzlich auch Autos und so interessant und dachte halt, das wäre ganz nett. Habe mich aber damals auch nicht wirklich informiert, was gibt es denn da für Weiterbildungsmöglichkeiten, wenn man da einmal fertig ist. Also das ist ja dann meiner Meinung nach im Autohaus auch recht beschränkt. Und Autoverkäufer wollte ich nie werden. Da hat man ja auch viel mit Provision zu tun und das war mir dann auch ein bisschen zu risikobehaftet, sage ich mal. Ja, und ich fand es interessant und habe den Ausbildungsplatz bekommen und ja. Also so war es spannend auf jeden Fall.
Also in der Affinität habe ich jetzt gerade rausgehört, das Stichwort Motorrad sollte man auch dann schon mitbringen zu der Branche, wo man dann auch eine Ausbildung macht wahrscheinlich, sonst macht es wohl wenig Sinn, ne? Okay.
Ja, also ich glaube, man sollte sich schon ein bisschen für Autos interessieren. Ich hatte jetzt auch nicht, also den Durchblick vielleicht jetzt wie ein Mechaniker oder ne, dass ich jetzt alles wusste, aber ein bisschen Ahnung und halt auf jeden Fall das Interesse muss da sein. Und wir wurden ja auch in der Ausbildung dann zum Beispiel einen Monat in der Werkstatt eingesetzt. Das war zum Beispiel
Okay.
auch total interessant, dann mit Blaumann und dann durften wir halt dann mitarbeiten. Ne? Und ja, habe ich
Ja,
zu
okay.
kurzzeitig überlegt, ob ich die Ausbildung abbreche und Mechatroniker werde. Also
Ja,
Mechatronikerin. Ja.
okay. Wie ist denn da die Frauenquote so hoch oder
Nee.
nee, ist nicht,
Also in
ne?
der Werkstatt, nee, gar nicht. Also mittlerweile vielleicht mehr als damals, aber ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her,
Ja,
ne?
okay. Gut, dann nach der Ausbildung sind Sie dann ja sozusagen die Branche, haben Sie sind ja gewechselt und dann zur Bank oder beziehungsweise Bankfachwirtin gemacht. Also, wie sind Sie darauf gekommen?
Ja, also ich habe erstmal, also mein Autohaus damals, in dem ich halt die Ausbildung gemacht habe, ist insolvent gegangen und dann musste ich halt schauen, was ich alternativ mache. Also ich konnte dann halt nicht übernommen werden. Und dann war es zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so einfach, dann im Autohaus eine Tätigkeit zu finden. Und dann hatte damals eine Bank Quereinsteiger gesucht, also im Backoffice-Bereich, also auch Bürotätigkeit. Und ja, und da hatte ich mich dann beworben und habe dann auch die Stelle bekommen. Und den Bankfachwirt, den habe ich dann ja erst ein paar Jahre später gemacht. Das war dann auch im Prinzip eine berufsbegleitende Fortbildung, die ich dann auch in meiner Freizeit dann gemacht habe.
Das heißt, es war nicht kombiniert oder abgesprochen mit der Bank, das haben sie quasi so für sich gemacht, ungefähr.
Genau, ja.
Okay, gut. Und dann sind Sie aber nicht, ich sag mal, in der Finanzdienstleistungsbranche geblieben. Warum nicht?
Ja, weil dann der Standort in Bonn geschlossen hat und nach Essen verlagert wurde. Und ja, dann hatte ich halt überlegt, was ich mache und bin dann erstmal mitgegangen. Also es gab dann Sozialplan und ich habe dann auch 2 Jahre unter der Woche in Essen gewohnt. Aber langfristig war das dann doch nichts für mich. Und es war auch, ich sag mal, von den Weiterbildungsmöglichkeiten auch beschränkt. Ich hatte zwar schon mich intern weiterentwickelt, aber ich wollte halt ein bisschen mehr noch erreichen, sei es jetzt vom Aufgabengebiet, aber auch finanziell. Und ich hatte früher schon immer mal die Überlegung gehabt, dass vielleicht der öffentliche Dienst nicht verkehrt wäre und hatte es dann halt mit Ende 20 nochmal versucht und dann den,
Für den öffentlichen Dienst ist es nie zu spät. Jetzt auch.
ja, doch, wenn man
Ja?
verbeamtet werden möchte, ja, dann
Ja,
schon. Ich habe
okay,
ja auch ein
cool.
Höchstalter
Ja,
und
das
das war ja
stimmt.
schon mein Ziel. Und ja, und dann habe ich aber Glück gehabt, dass ich dann über das BZST, also Bundeszentrale für Steuern, einen Studienplatz bekommen habe.
Also dann sind Sie darauf gekommen sozusagen übers Internet oder wie sind Sie darauf gekommen konkret?
Ich habe dann recherchiert, also ich wollte so schon in der Verwaltung, also jetzt also irgendwas in der Verwaltung machen. Und ich glaube, das BZST hatte damals eine Radiowerbung geschaltet.
Ach echt?
Ich
Cool.
meine ja, und ich hatte mich auch selbst, also beim Finanzamt selbst beworben, aber auch beim Bundeszentralamt für Steuern. Und da bin ich auch echt froh, dass das im Nachhinein geklappt hat, weil auch ganz viele, die beim Finanzamt direkt das Studium gemacht haben, möchten nachher zu uns. Weil, also wir sind ja eine riesen Bundesbehörde mit mehreren Standorten und ja, man hat halt super viele Möglichkeiten und Bereiche, um sich da weiterzuentwickeln und auch interessante Themengebiete in interessanten Themengebieten zu arbeiten.
Also, ich breche jetzt mal ein bisschen die Lanze für das Fach Steuern oder wie es in der Betriebswirtschaftslehre heißt, für die betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Das klingt so ein bisschen unsexy, ne? Also, ich hab vor dem Studium damals auch eine Ausbildung gemacht und zwar zu Steuerfachgehilfen, ja? Also, das heißt heute auch ein bisschen netter und anders, aber damals hieß das so. Beim Steuerbüro. Aber zumindest so im Studium ist es so, dass auch im BWL-Studium, dass das Fach nicht mehr so beliebt ist und auch viele Unis das gar nicht mehr so anbieten. Also das ist stark rückläufig. Die, die es dann noch machen, die machen es dann auch, ich sag mal, mit dem Abschluss, weil die wollen dann Steuerberater, Wirtschaftsprüfer werden oder sowas, ne? Aber so insgesamt ist das echt rückläufig geworden, ne? Kommen wir zurück zum Bundeszentralamt für Steuern, das Studium. Also wie gesagt, ich kannte das nicht. Wie läuft das ab?
Ja, also beim Bundeszentralamt für Steuern, wenn man also da den Studienplatz erhält, wird man für die 3 Jahre geht das Studium abgeordnet. Also das Studium bietet im Prinzip die jeweilige Landesfinanzverwaltung an.
Okay.
Und wir werden dann für die Zeit abgeordnet. Und ich war in Nordrhein-Westfalen und da ist die Uni in Nordkirchen, das ist bei Münster. Und ja, dann ist man in der Theoriephase dann da auf dem Campusgelände untergebracht und hat dann wechselt halt zwischen Abschnitte in der Theorie und in der Praxis. Und in der Praxis ist man dann einem bestimmten Finanzamt zugeordnet.
Also es ist so
Und
eine Art duales Studium,
ja,
kann ich mir
genau,
das so vorstellen?
ja,
Okay.
richtig. Also ein bezahltes duales Studium im
Das
Prinzip,
heißt, man
ja.
kriegt auch Geld dafür.
Ja,
Also,
richtig.
genau. Ja, das ist ja auch ein Punkt. Also duales Studium ist ja eher so eine Sache, wo viele das jetzt auch machen. Das bieten ja in der Regel Fachhochschulen auch an. Also ich glaube,
Ja.
Unis bieten das so gut wie gar nicht an. Wir auch nicht in Hagen, aber bei Fachhochschulen ist das durchaus beliebt, so ein Studiengang. Ne? Das ist dann so eine Art, nennt sich noch Diplom-Finanzwirtin, aber das ist wahrscheinlich jetzt heute ein Bachelorstudium oder sowas. Ne?
Ja, aber ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat das noch immer nicht. Also ich habe das Studium dann erst mit Ende 20 gemacht. Also gut, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her,
Ja.
aber ich glaube, die haben das immer noch nicht umgestellt. Also die anderen Bundesländer schon, also viele, fast alle, glaube ich, auf dem Bachelor. Aber in Nordrhein-Westfalen ist halt, meine ich, noch Diplom und ist aber dann im Prinzip gleichzusetzen dann mit dem neuen Bachelor, dann also neuen
Okay.
Anführungszeichen. Ja,
Und der Wechsel zwischen Praxis und Theorie, das sind dann so einzelne Blöcke, wo man sagt, man macht ein paar Wochen oder Monate im Finanzamt und dann kommen ein paar Wochen, Monate Theorie dann in Neunkirchen oder läuft das immer so jeden Montag und jeden Freitag da und da oder so?
Nee, also es ist schon blockweise, sind aber auch, also Blöcke sind nicht immer gleich. Also man hat zum Beispiel am Anfang einen relativ langen Block, dann schreibt man auch, doch dann hat man eine, ich meine, die Zwischenprüfung war dann schon relativ, also man ist dann 6 Monate, meine ich so circa, hat man den ersten Block und dann hat man schon die Zwischenprüfung. Und dann ist man für 2, 3 Monate im Finanzamt, dann ist man wieder ein paar Monate in der nächsten Theoriephase und so wechselt das dann halt immer.
Und wie würden Sie das beurteilen? Aus Ihrer Sicht ist das gut so oder könnte man da irgendwas besser machen oder war da irgendwas, wo Sie sagen würden, boah, es geht gar nicht?
Also ich sag mal, ein Wechsel also tageweise kann man da definitiv nicht machen. Also der Stoff ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich. Es war am Anfang, habe ich auch gedacht, ach, man hat ja dann im Prinzip von 8 bis 13 Uhr Unterricht und dann hat man Zeit zum Lernen. Und ich dachte am Anfang, ja, das muss ja locker reichen und habe mir dann wieder Vorlagemappen angelegt und wollte dann halt immer, damit das ins Langzeitgedächtnis kommt, ne, erst alle 2 Tage wiederholen, dann irgendwann jede Woche und dann, ne, immer die Abstände größer und irgendwann ist es dann halt beim Langzeitgedächtnis angekommen. Aber das war so viel Stoff, dass man da gar nicht hinterherkam. Also so wirklich wiederholen war schon echt schwierig. Und das ganze Studium ist ja komplett auf Steuerrecht im Prinzip ausgelegt und ist sehr spannend. Was ich vielleicht anders machen würde, ist, was zum Beispiel die Abschlussprüfung angeht, die dann nach 3 Jahren stattfindet. Man hat ja zwischendrin auch immer Prüfungen, die natürlich dann auch in die Gesamtnote einfließen. Und zum Ende hin schreibt man in 5 Fächern Prüfungen A5 Stunden. Und
Diplom halt, das ich erinnere mich da
genau,
noch dran, ja.
ja, richtig. Das ist natürlich was anderes, wie wenn man hier modulweise lernt. Da ist es halt wirklich so, du musst für die kompletten 3 Jahre das Wissen dann parat haben am Ende nochmal. Und ich fand halt einfach die Zeit, also man hat dann wirklich Freitag eine Prüfung geschrieben, dann Montag, Dienstag und Donnerstag, Freitag. Also man hatte nicht wirklich Zeit dazwischen, sich nochmal alles anzuschauen für das nächste Fach. Da hätte ich es halt schöner gefunden, wenn man gesagt hätte, schön gefunden, wenn man gesagt hätte, eine oder zwei Prüfungen pro Woche oder so, ne? Ich glaube aber, da haben die mittlerweile auch ein bisschen was geändert, dass man, glaube ich, 1 oder 2 Tage mehr Zeit hat. Aber das war damals halt schon sehr anstrengend dann.
Gab es
Ja.
noch mündliche Prüfungen dazu? Ich kenne es
Ja.
auch so, dass es zu jedem dieser
Ja.
Fächer in Anführungszeichen dann auch noch mündliche Prüfungen gab es auch noch dann, ne?
Ja, also es gab eine mündliche Prüfung und dann wurde
Ach, eine.
das, ja, dann wurde aber alles so abgefragt, worauf die Professoren Lust hatten.
Ja, genau. Da. Wenn man am anderen Ende des Schlüssels sitzt, dann kann man fragen, was man
Genau.
will. Ne? Ja. Sie hatten gesagt, das ist sehr juristisch geprägt, also Steuerrecht, das heißt also so BWL-Anteile oder eher so die betriebswirtschaftliche Sicht auf die Steuern waren da weniger wahrscheinlich dann angesagt. Ne?
Ja, also immer eher Fokus natürlich aus Sicht der Behörde. Im Prinzip also aus Steuerrecht, also wir hatten Abgabenordnung, wir hatten Einkommensteuer, Bilanz, aber dann immer wie, ja doch, also schon auch wie der Steuerpflichtige zu bilanzieren hat dann. Abweichung zwischen Handelsbilanz, Steuerbilanz und dann ja, ging das so weiter, aber ja.
Ja, nach dem Abschluss sind Sie da ja sozusagen geblieben oder sind im Bundeszentralamt für Steuern dann auch ja, treu geblieben bis heute. Und aber dennoch hat sie das ja nicht losgelassen mit dem Studium. Ne? Also muss ja immer noch was nebenbei machen. Anscheinend ist man ja nicht ausgelastet. Aber das sind ja alle Studierenden an der Fernuniversität. Dann haben sie sich entschieden für das Hagener Masterstudium im Management. Wie sind Sie darauf gekommen oder was waren Ihre Beweggründe, das zu machen?
Ja, keine Ahnung, was mich da geritten hat. Nee, nein, also es war, ich wollte einfach noch mal was erreichen oder so ein bisschen, ja, so der Ehrgeiz, der mich da, glaube ich, so ein bisschen angespornt hat, dass man ja, doch auch noch den Master schaffen kann. Und ja, dachte dann aber auch, also ich habe damit ja im Prinzip auch die Qualifikation, um in einen höheren Dienst mich gegebenenfalls irgendwann zu bewerben. Ja, das war so ein bisschen die Idee, aber jetzt nicht fix, sondern einfach nur, dass ich die Möglichkeit hätte, wobei das dann auch nicht so einfach ist. Also ich möchte schon eigentlich im öffentlichen Dienst bleiben. Ja,
Und
und
wie sind Sie auf das HIMSS, also Hagener Masterstudium für Management gekommen? Das ist ja,
ja.
das muss man ja vielleicht dazu sagen jetzt, das ist ja ein A, weiterbildendes Studium, ist auch kostenpflichtig. Und B, richtet sich das an Leute, die alle was studiert haben, aber nicht unbedingt mit BWL. Ne? Das nennt sich nicht konsekutiv übrigens, weil die das
Ja.
interessiert im Behördendeutsch. Da weiß ich jetzt nicht genau, wer das noch alles so anbietet, außer uns, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht die Einzigen sind. Also, wie sind Sie dann auf Hagen gekommen?
Also tatsächlich war meine erste Idee, direkt über Fernuni Hagen das Studium zu absolvieren, aber da wurde mir gesagt, dass ich zu wenig Bilanz BWL
Geht wahrscheinlich nicht, ja.
Module in meinem Studium hatte und dass das halt nicht möglich ist. Und dann hatte ich halt weiter überlegt, mir wurde dann auch gesagt, dass es noch diese Möglichkeit hier gibt. Und ja, ich glaube, es gab noch ein, zwei andere Universitäten, die das auch angeboten haben. Aber also mir war es wichtig, dass es auf jeden Fall eine richtige Universität ist, weil das zum Beispiel auch eine Voraussetzung von vielen Behörden ist, damit das Masterstudium so anerkannt wird, dass man in den höheren Dienst kann. Und ja, es war zwar jetzt finanziell schon eine Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen, aber es passte jetzt einfach für mich am besten dann, weil ich alles dann wirklich zu Hause machen konnte, zu Hause lernen konnte, zu Hause die Prüfung schreiben konnte. Und das hat mir dann schon einiges erleichtert.
Und das läuft ja im klassischen Fernstudium ab, wie es in Hagen üblich ist. Also
Ja.
meistens nicht in Präsenz, wobei wir da so ein paar Online-Veranstaltungen haben, die, glaube ich, auch Pflicht sind. Wobei ich weiß es gar nicht so genau, aber
Ja, manche
zumindest
schon. Ja,
manche
doch,
schon. Ne?
doch,
Ja,
ja.
also Teil ja, Teil nein, aber
Ja.
wurscht. Aber war das nicht für Sie eine Umstellung, wenn man so aus so einem, ich sag mal, dualen Studium in Präsenz kommt und wechselt dann zur Fernuni, wo das so, man so ein bisschen Einzelkämpfer ist? War das kein Problem für Sie?
Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen Typsache. Ich war jetzt schon immer eigentlich so, dass ich mich auch recht gut selbst, sag ich mal, disziplinieren konnte. Ich hatte da mit Freunden drüber gesprochen und also die meinten dann teilweise, boah, nee, ich brauche da wirklich etwas, ich muss da hin, ich brauche feste Termine, ne, dass man wirklich dann halt auch da jemanden sitzen hat, der einem was erzählt, man Fragen stellen kann und gezwungen ist, dann auch hinzugehen. Und ja, für mich war es halt so viel besser eigentlich, weil ich halt selbst wusste, okay, klar, ich muss mich hinsetzen lernen, habe es aber dann auch gemacht. Es wäre zwar manchmal doch schön gewesen, also es gab zwar ja dann auch die Seminare, aber ich hätte zum Beispiel vielleicht noch gut gefunden, wenn irgendwie so 2 Wochen vor den Prüfungen nochmal so eine Möglichkeit bestanden hätte. Also, dass es schon vorgegeben ist, sich online nochmal zu treffen und dann man Fragen stellen, hätte stellen können aus dem Skript, die sich vielleicht noch ergeben hätten, haben dann. Das hätte ich zum Beispiel noch ganz gut gefunden.
Ich meine,
Das ist das
die
Einzige.
Vernetzung der Fernstudierenden jetzt in den grundständigen Studiengängen bei uns, die läuft ja meistens jetzt auch über WhatsApp-Gruppen und sowas, wo die sich dann auch selber organisieren. Wir haben zwar diese Moodle-Foren, wo man ja solche Fragen auch stellen könnte, die sind aber gar nicht mehr so häufig werden die frequentiert. Das meiste läuft dann sozusagen dann unter den Studierenden. Das ist beim HIMSS ja ein bisschen anders, weil da haben wir ja alle sitzen, ne? Also alle, die jetzt nicht klassisch BWL gemacht haben. Und das sind viele von Geisteswissenschaftlern bis hin zu Ingenieuren und Medizinern und Juristen und alles Mögliche von der Vorausbildung, ne? Findet da die Vernetzung auch in dem so statt? Oder würden Sie sagen, da ist man eher vielleicht eher so Einzelkämpfer, weil man sich vielleicht auch vorher von den Disziplinen da so unterschiedlich ist?
Also, ich war jetzt auch in der WhatsApp-Gruppe und da wurde auch die ein oder andere
Ja,
Frage
okay.
gestellt. Ich habe auch mit dem einen oder anderen Mitstudierenden dann auch mich ausgetauscht. Aber es war halt schon immer, ja, also es war möglich. Das ging schon irgendwie, sage ich mal. Aber wenn man jetzt etwas eine umfangreichere Frage hatte oder ein bisschen komplexer oder das einfach vielleicht nochmal jetzt von dem Professor erklärt haben wollte, das fehlte halt dann so ein bisschen. Und es gab zwar ja diese Online-Seminare, wo man ja auch hätte Fragen stellen können, aber die lagen, fand ich, meistens terminlich einfach an einem falschen Zeitpunkt. Also meistens war es ja, also ich habe zum Beispiel so studiert, man hatte ja 2 Prüfungstermine, was ich auch super fand, weil dann habe ich halt wirklich geschaut, dass ich für den ersten Prüfungstermin nach 3 Monaten das eine Modul gelernt habe und dann konnte ich das danach quasi abschließen. Und dann danach habe ich dann erst mit dem zweiten zum Beispiel angefangen. Und das heißt, ich war immer so meistens 2 Wochen vor dem Prüfungstermin dann fertig, hatte dann vielleicht 1, 2, 3 Fragen, die sich gesammelt hatten, die ich aber zum Schluss erst, also ich habe die lieber gesammelt und wollte die dann stellen. Das habe ich ja teilweise bei Ihnen auch gemacht, dass ich Ihnen dann Mails geschickt habe. Aber manchmal war das halt schon so weit vorangeschritten, dass ich mir gedacht habe, so ja, okay, kannst du auch nicht mehr fragen, also schon so kurz vor dem Prüfungstermin, so, und da hätte halt so ein Online-Termin, finde ich, wäre noch mal ganz gut gewesen. Also statt diesen, vielleicht statt, also als Ersatz zu diesem Online-Seminar, was viel früher oder später stattfindet, je nachdem.
Und das nehmen wir mal mit, wobei die Termine, ich kann es nur aus Dozentensicht sagen, es hängt ja auch mit den Studierenden ab. Also ich glaube, plane schon der Geschäftsstellung, dass man diese Online-Termine, dass man die so ein bisschen blockt, dass man jetzt nicht sagt, man macht jetzt jede Woche da irgendwie ein, sondern man versucht schon so ein Wochenende rauszuziehen, wo man das dann macht, ne? Und diese Terminabfrage läuft, glaube ich, immer ein Jahr vorher schon. Und dann kann man da seine Präferenzen angeben. Und das ist gar nicht so einfach, allein schon unter den Dozenten Termin zu finden und den dann also geblockt an die Studierenden weiterzugeben. Ja? Dann
Ja.
versucht man natürlich auch immer diese Wochenenden zu nehmen, die jetzt nicht ein langes Wochenende sind. Und
Ja,
dann,
klar.
das kennen wir alle, ne? Dann ballen
Ja.
sich diese Termine immer um die Wochenenden, die dann nachher noch übrig bleiben. Ne? Also das ist schon eine spannende Sache. Wir hatten die früher übrigens in Präsenz. Also vor
Ja, genau,
Corona.
habe ich auch gehört. Und die Prüfungen ja auch wohl, ne? Die
Genau,
waren ja auch so gut.
die waren auch in Präsenz. Und da ist nach Corona, also in Corona ging es ja nicht, ne? Das mussten alle sehen, dass sie dann auf diese Online-Formate dann abweichen. Und dann haben wir Umfragen bei den Studierenden gemacht, weil bei uns auch im Kollegenkreis war das eher so, ach, die sind schön, die Präsenzveranstaltungen. Vor allen Dingen, weil man dann abseits des Fachlichen ja auch nochmal in den Pausen oder auch hinterher nochmal mit den Studierenden so, ich sag mal in Anführungszeichen, sprechen kann. Das fällt
Klar.
online aus, ja. Aber dann die Umfragen unter den Studierenden nachher, die waren eindeutig. Also da hat die große Mehrheit gesagt, nee, wir machen das lieber online, weil sonst müssen wir Reiseaufwand, Kosten, Hotelübernachtung, alles Mögliche,
Ja.
was so dazu kommt, ne? Das geht online ein bisschen einfacher, aus Dozentensicht übrigens auch. Aber ja, gut. Aber das ist eben halt so, wie es jetzt momentan ist. Und
Klar.
okay. Aber das mit den Terminen nehme ich da auch noch mal ein bisschen mit. Das können wir uns noch mal überlegen. Ja, dann
Okay.
haben Sie Masterarbeit geschrieben bei mir über Cum-Ex, ne? Das ist ja natürlich jetzt auch ein Thema, was so in der Öffentlichkeit schon seit Jahren so diskutiert wird. Und ich bin ja nun auch BWLer mit so ein bisschen steuerlichem Hintergrund, sage ich mal, einer Ausbildung. Und es gibt auch viele Kollegen von mir und auch andere BWLer, die können das gar nicht. Was ist das eigentlich? Ne? Und jeder von uns hat ja vielleicht mal oder fast jeder hat mal eine Aktie gekauft und hat dann die Dividende bekommen einmal im Jahr und kriegt man dann ein paar Euro, je nachdem, wie viele Aktien man hat. Und dann gibt es auch so einen Steuerabzug da, Kapitalertragssteuer, so ich glaube 25% oder was dazu ist, die gehen dann weg, ja. Und dann kriegt man noch den Rest, diese 75% und freut sich oder freut sich nicht. Und wie sind denn diese Cum-Ex-Geschichten gelaufen, dass im Grunde genommen der Staat irgendwie sein Geld nicht gekriegt hat und bei einem selber wurde es abgezogen oder auch nicht? Können Sie das so in so ein paar Sätzen erläutern für jemanden, der da überhaupt keine Ahnung von hat?
Ja, ich versuche es.
Ja.
ja, also im Prinzip ist es ja so gewesen, dass durch die Cum-Ex-Geschäfte es zu Steuererstattungen, sei es von BZST jetzt oder Steueranrechnungen durch das Finanzamt kam. Und man davon ausging, dass vorher der Steuerabzug auf die Dividendenzahlungen bzw. Dividendenkompensationszahlungen schon stattgefunden hat.
Ja.
Und das war eben nicht der Fall. Das heißt, wir haben eine Steuer erstattet. Also ich gehe jetzt mal von uns aus, vom BZST. Wir haben eine Steuer erstattet nach dem Doppelbesteuerungsabkommen, hatten dann bestimmte Antragsteller halt die Möglichkeit, bei uns Steuererstattungsanträge zu stellen. Und ja, hätten für gewöhnlich auch die Voraussetzungen erfüllt und haben dann die Steuer, wir haben die Steuer ausgezahlt und ja, die Steuer, die wir ausgezahlt haben, hätte ja zuvor einbehalten werden müssen. Und das ist nicht passiert. Das heißt, wir haben etwas ausgezahlt, was vorher nie der Staat eingenommen hat.
Okay.
Und das ist dadurch entstanden, weil man sogenannte Dividendenkompensationszahlungen ausgelöst hat. Also das heißt, jemand, der ganz normal in seinem Aktiendepot Aktien hält und bekommt dann am Hauptversammlungsstichtag beziehungsweise kurz danach dann die originäre Dividende, der hat im Prinzip kein Problem. Früher war es dann so, der Emittent hat den Steuereinbehalt dann vorgenommen und hat dann die Netto-Dividende dann über die Depotbank an den Aktieninhaber ausgezahlt. Und bei der Dividendenkompensationszahlung ist es halt so, dass wenn wir jetzt das mal von unserem Antragsteller aus betrachten, jetzt beim BZST, der hat die Aktien Cum-Ex erworben. Das heißt, über den Dividendenstichtag, das heißt Trade Date, also der Handelstag, der war vor oder am Hauptversammlungsstichtag. Und die Lieferung, was für Börsen dann gewöhnlich, also börslich dann für gewöhnlich 2 Tage gedauert hat, die Lieferung war dann nach dem Dividendenstichtag. Und die Partei vorher, also das ist dann ein sogenannter Leerverkäufer, also in der Praxis wurde es tatsächlich über mehrere Kontrahenten noch ausgedehnt, um nachher die Transaktionskette zu verschleiern. Aber ich fasse das jetzt mal kurz. Der Leerverkäufer hat dann die Aktien erst nach dem Dividendenstichtag erworben. Also das heißt, er hatte zum Zeitpunkt, wo er das Cum-Ex-Geschäft mit dem Antragsteller getätigt hatte, hatte er selbst diese Aktien gar nicht im Depot. So, das ist ein sogenannter Leerverkauf. Und dann war es in dem Fall halt dann auch ein ungedeckter Leerverkauf. Das heißt, er hat sowohl das schuldrechtliche als auch das Erfüllungsgeschäft nach dem Hauptversammlungsstichtag getätigt. Also also sich eingedeckt mit den Aktien, die er dann an den Antragsteller weiter liefern musste. Und dadurch hatte der Leerverkäufer im Prinzip diesen Bruch in der Kompensationskette ausgelöst. Das heißt, er hat auch ja keinen Anspruch auf eine originäre Dividende gehabt, weil er ja das Geschäft danach abgeschlossen hat. Er hatte aber die Verpflichtung an den Antragsteller, eine Kompensationszahlung zu leisten. Und dann ist der Leerverkäufer hingegangen und hat im Prinzip eine Nettozahlung, also er war dann verpflichtet, so wie der Emittent bei der originären Dividende, musste der Leerverkäufer bei der Kompensationszahlung dann die Ersatzzahlung leisten über seine Depotbank, über Clearstream als Sammelverwahrer an den Antragsteller, wurde das dann weitergeleitet. Und er hat die Zahlung direkt netto geleistet. Das heißt, den Steuereinbehalt, den hätte normalerweise die Depotbank des Leerverkäufers vornehmen müssen. Im Gesetz stand aber drin, dass das das Verkaufsauftrag ausführende inländische Kreditinstitut tun muss, also entrichtungspflichtiger ist. Und dann sind die Beteiligten hingegangen und haben die Verwahrung über eine ausländische Depotbank vorgenommen, sodass dann im Prinzip keine Entrichtungspflicht möglich war. Und dadurch, dass aber der Leerverkäufer direkt von vornherein eine Nettozahlung geleistet hat, ist das erstmal nicht aufgefallen. Jeder dachte, irgendwo hat der Steuereinbehalt stattgefunden, so wie es das Gesetz eigentlich vorsah. Also der Steuerabzug war ja gesetzlich definiert, nur die Entrichtungspflicht war ein bisschen schwierig. Und ich sag mal, für die Steuerbescheinigung oder die Dividendenabrechnung war dann aber nicht dieselbe Depotbank verantwortlich, sondern die Depotbank des Antragstellers. So, das fiel dann im Prinzip auseinander. Und so hat man das im Prinzip ausgenutzt, dass man eine Zahlung geleistet hat und man im Prinzip davon ausging, dass der Steuereinbehalt stattgefunden hat. Und hat er aber nicht. So, und dadurch, dass die alle zusammen agiert haben und das alles abgesprochen war, ist dann der Antragsteller hingegangen, hat die Steuererstattung bekommen. Den Gewinn hat aber eigentlich ursprünglich erstmal der Leerverkäufer gemacht. Und der wurde dann über Absicherungsgeschäfte, die getätigt wurden, also Derivatgeschäfte, um im Prinzip das Marktrisiko auszuschließen, wenn man die Aktien im Kreislauf gehandelt hat, wurde darüber, also im Prinzip ein unüblicher Preis vereinbart und dann ein Teil des Gewinns an den Antragsteller weitergegeben
Also
oder auch
die müssen
teilweise an
alle
andere
schon
Beteiligte.
zusammengearbeitet haben. Das kann man nicht einfach so alleine machen. Man muss das schon mit so ein paar anderen Leuten zusammen machen, ne?
Ja, also man kann natürlich auch so ein Cum-Ex-Geschäft auslösen und versehentlich bleibt dann der Steuerabzug aus, ne, weil es halt gesetzlich halt so schwierig war. Aber diese Gewinnverteilung, also das kann man teilweise schon anhand von Unterlagen dann auch nachvollziehen und sag mal, so ein sogenanntes Dividendenlevel berechnen. Und daran erkennt man dann schon, dass da auf jeden Fall der Gewinn verteilt wurde. Ja.
Okay, ja. Also die ganze Geschichte, Sie hatten ja schon gesagt, damals, und das war so, und der Gesetzgeber, das geht heute alles nicht mehr. Also die gesetzlichen Lücken sind die so weit geschlossen, dass man als Bundesbürger dann ruhig schlafen kann, was die Steuern angeht.
Ja, ich hoffe, da wurde nichts übersehen, aber zumindest was jetzt das klassische Cum-Ex-Modell angeht, ist es so, dass ab 2012 es da Gesetzesänderungen gab und dann hat man im Prinzip den Steuerabzug, also die Entrichtungspflicht, auf die letzte inländische Stelle verlegt. Und das heißt, sobald die Zahlung dann ins Ausland geht, wäre dann zum Beispiel je nachdem Clearstream als letzte inländische Stelle verpflichtet, dann den Steuerabzug vorzunehmen. Und ja, dadurch, es gibt jetzt auch kein Auseinanderfallen mehr zwischen ausstehenden Steuerbescheinigungen und Steuerabzug. Und dadurch dürfte es eigentlich jetzt nicht mehr möglich sein,
Ja,
ja.
die
Aber
Leute
gut,
sind ja
es
immer
gibt
alle erfindungsreich, ne?
ja
Genau.
genau, die kriegen ja auch viel Geld, um, ich sag mal, solche Steuermodelle zu entwickeln. Und es gibt ja auch noch Cum-Cum und ja, wahrscheinlich gibt es auch noch andere Modelle, die wir noch gar nicht kennen. Also.
Okay. Gut, aber die Cum-Ex-Geschichte, da machen wir jetzt einen Haken hinter, und Lars Klingbeil
Genau.
kriegt jetzt, also Bundesfinanzminister momentan, der kriegt dann hoffentlich auch noch seine Steuern aus diesen Geschäften zurück, damit er wieder was hat, ja. Ich würde gerne noch mit Ihnen sprechen über den Bereich Pflege. Also Sie haben ja in Nebentätigkeit sozusagen Pflegehelferin gemacht, also ich sage mal ganz normale Pflegearbeit, oder was haben Sie da genau konkret gemacht?
Ja, also ich habe das schon mal mit 18 drei Jahre gemacht. Da hatte ich damals, wollte ich mir meinen Führerschein finanzieren und hatte dann auch eine
Den
Stelle gesehen.
Motorradführerschein.
Motorrad und Auto.
Ja.
Genau, das habe ich zusammen gemacht. Und ja, ich hatte die Stellenanzeige in der Zeitung damals noch gelesen und dachte eigentlich, also es war eine mehrfach behinderten Blindenheim damals. Und ich dachte eigentlich auch, ich soll ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich mir die Stellenanzeige nicht richtig durchgelesen, aber ich dachte, ich soll die Bewohner da ein bisschen unterhalten, Essen anreichen und so. Und dann kam ich dann da morgens an zum Hospitieren und dann, ja, ist man mit mir direkt die Bewohner weggegangen und duschen und alles. Und da war ich ja 18 damals, ne? Und das war dann schon erstmal so, ui, okay, das ist jetzt was ganz anderes. So einen Einblick hatte ich noch nicht. Und ich musste dann echt erstmal eine Nacht darüber schlafen, mache ich das? Und dachte mir dann, also es schadet ja nicht, ich kann immer noch damit aufhören, ich möchte es mir anschauen. Und da bin ich dann tatsächlich 3 Jahre geblieben. Ich hatte damit dann, glaube ich, aufgehört, als kurz bevor ich meine Ausbildung beendet hatte zur Automobilkauffrau, weil das dann zeitlich auch ein bisschen zu stressig wurde. Und mir hat das halt damals schon gefallen, also in diesem sozialen Bereich, aber halt als Ausgleich. Also ich hätte mir das jetzt nicht hauptberuflich vorstellen können. Und dann hatte ich dann jetzt nach dem Studium irgendwann halt auch nochmal überlegt, ach ja, eigentlich könntest du ja nochmal in dem Bereich was suchen. Und habe dann im Altenheim, ja, jedes zweite Wochenende, Samstag, Sonntag, da dann in der Pflege dann gearbeitet, dann halt wirklich die Bewohner halt morgens wecken, pflegen, duschen, Essen anreichen, also alles, was dazugehört da noch.
Also
Ja.
meine Mutter hat ja ihre letzten, ja, Jahre, ja, 2, 3, vielleicht auch immer so im Wechsel zwischen Krankenhaus, zu Hause und im Pflegeheim verbracht. Deswegen habe ich da also Einblicke bekommen in die Branche, und es ist bei Ihnen ja schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz, das ist ja ein Bedarf, wenn ich jetzt mal so eine so Boomer-Generation so denke, die ja dann auch mehr oder weniger gepflegt werden müssen, und vielleicht nicht alle Kinder das dann leisten können, weil die selber wieder eigene Kinder haben oder beruflich eingespannt sind, oder was auch immer. Da kommt ja schon noch eine Welle auf uns zu, ne? Und ich hatte jetzt kürzlich, das musste ich jetzt so mal dran denken, als wir diesen Interviewtermin hatten, noch gehört, dass in, also China ist ja ziemlich weit mit Robotern und so, da laufen jetzt irgendwelche Roboter da Marathon. Das machen die wohl schon ein bisschen länger, aber jetzt auch in so einer Qualität, dass man sagen kann, also 90, 95% vom hohen Ziel an, auch mit natürlich mit fantastischen Zeiten. Und ich hatte das gelesen und in dem Kontext fiel dann, dass China dann auch denkt, die Roboter auch einzusetzen in der Pflege. Und da habe ich gesagt, so, boah, ey, wie kann das denn funktionieren? Oder meinen Sie, dass das sinnvoll ist? Oder geht das überhaupt? Also kann ein Roboter, wie Sie gerade sagten, diese Tätigkeiten, ich wecke die auf, ja, das geht vielleicht noch und dann bringe ich den Essen und ich dusche die und was da sonst noch so zu machen ist. Kann das ein Roboter leisten überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Also ich stelle es mir sehr schwierig vor. Ich denke auch, dass das Zwischenmenschliche dabei ja dann total verloren geht, weil also ich war jetzt zum Beispiel auf einer Dementenstation und es war halt so schon immer schwierig, auch mal zwischendurch mit den Bewohnern auch mal Zeit für einen Plausch zu haben, weil man da wirklich teilweise 8 oder noch mehr Bewohner morgens fürs Frühstück fertig machen musste und die sind hier alle schon sehr hilfsbedürftig und können nicht mehr alleine aufstehen. Und ja, also ich weiß nicht, wie ein Roboter das machen soll. Ich fände es aber, glaube ich, auch nicht gut. Und ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist, sondern ich glaube einfach, der Beruf ist halt, also wenn ich jetzt überlege, wie oft ich dann angerufen wurde, oh, kannst du dann doch nochmal an einem anderen Wochenende kommen und hier und da. Und das war ja nur mein Nebenjob, ne? Also ich glaube eher, das ist so ein bisschen das Problem gewesen, dass viele, die halt da hauptberuflich dann arbeiten, die arbeiten dann 2, 3 Wochen oder noch länger durch, ohne einen einzigen freien Tag. Die kommen da morgens an. Teilweise hieß es dann, ja, du musst dich hier bitte umziehen, aber die Arbeitszeit fängt halt erst dann und dann an zu zählen. Also das andere war dann Privatvergnügen, was ja so eigentlich auch nicht richtig ist. Und der Stressfaktor, zu wenig Personal, wenn jemand krank ist, hat es ja schon ein Problem. Und ich glaube, da müsste man eher was machen. Ich glaube, da bringt auch nichts, dass man in dem Beruf mehr verdient. Das hat man ja auch schon versucht zu heben. Ich glaube einfach, dass die grundsätzlichen Arbeitsbedingungen da nicht so ideal sind. Also ich hätte auch keine Lust. Man kann ja wirklich da nur von Monat zu Monat privat auch planen und schauen, wenn man irgendwas unternehmen möchte. Man muss warten, bis der Schichtplan raus ist und dann kann sich dann trotzdem noch mal jederzeit was dran ändern. Und dann wechselst du von einem Tag spät am nächsten Tag früh und das ist natürlich für den Körper auch sehr anstrengend und daran müsste man wahrscheinlich was ändern und ich glaube nicht, dass ein Roboter das erledigen kann. Also man möchte sich ja auch nicht wie irgendwie ein Gegenstand fühlen, ne? Das sind ja immer noch Menschen und
Ich habe da jetzt gerade so ein bisschen das Bild im Kopf hier von Star Wars. Weiß nicht, kennen Sie das? Die Star Wars-Reihe. Hier so R2D2 und
ja,
C3PO. Die habe
genau.
ich jetzt gerade, also mir fällt das jetzt gerade so ein, weil sie sagt, dann Roboter können das nicht leisten. Also weiß ich, wenn die jetzt so ankommen würden, oder, die sind doch immer nett und hilfsbereit gewesen. Also wenn die einen jetzt so pflegen, die sind auch nicht launisch. Die kann man vielleicht immer also mit als gute Laune einprogrammieren oder irgendwie sowas. Also vielleicht,
Ja,
ja, ich meine,
aber
aber.
man, also ich finde es schwierig. Also man muss ja dann auch voraussetzen, dass der Bewohner noch alles mitbekommt und mitmacht, wenn der Roboter dann irgendwas sagt und dir vielleicht sein Roboterarm reicht und ne, du sollst daran festhalten oder was weiß ich. Und nee, also schwierig. Ich glaube, da stellt man sich ein bisschen zu einfach vor.
Naja,
Nee.
wir werden sehen. Also China,
Ja.
die sind ja immer sehr fortschrittlich in Anführungszeichen, was sowas angeht.
Ja.
Mal gucken, wie das dann in 10 Jahren so aussieht. Und wenn man dann unser Interview dann hört,
Genau.
dann schmunzelt man vielleicht darüber, was wir da gerade so
Ja.
philosophiert haben.
Also
Ja,
ich glaube,
okay.
für so Tätigkeiten, also natürlich ist das auch für die Fachkraft eine körperliche Belastung, wenn man da die Bewohner aus dem Bett tragen muss. Man hat zwar auch dann Lifter, die Unterstützung teilweise dann oder man macht es zu zweit. Vielleicht für solche Tätigkeiten, dass man das dann irgendwie einfacher umgesetzt bekommt, das könnte ich mir schon vorstellen, aber. Also ich glaube, so ganz den Menschen kann man da nicht ersetzen. Und sollte man auch, glaube ich, nicht.
Ja. Aber ich vielleicht so ein Hilfsroboter, wie Sie es gerade angedeutet hatten, das
Ja.
könnte vielleicht eine Lösung sein, irgendwie, ne?
Ja.
Ich glaube, die werden auch, also kommen, also es werden, die Dinger werden irgendwie kommen, wo sie dann nachher eingesetzt werden. Will ich gar nicht wissen, weil bei Star Wars haben wir ja nämlich auch diese ganzen Sturmtruppler und so, die dann für Kriege eingesetzt werden. Also ich meine, da könnte ich mir auch schon
Ist
Tätigkeitsfeld
möglich, ja.
irgendwie schon vorstellen, ne? Aber so ein Hilfsroboter in der Pflege, die sind wahrscheinlich auch gar nicht mehr so teuer, ne? Die könnte man vielleicht dann so einem Pfleger dann mitgeben und dann hat jeder da sein und
Ja.
kann den so programmieren, was er da machen und tun kann. Naja, wir sind gespannt, wie das aussehen wird in 10 Jahren.
Genau.
Okay, Frau Walbert, ich sage Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Input auch für Leute, die jetzt, also junge Leute, die jetzt gerade nach der Schule überlegen, was sie machen wollen. Ich glaube, da haben Sie eine ganze Palette geliefert und dann kann jeder vor dem Hintergrund entscheiden, was er dann tun kann, ne? Frau
Ja,
Walbert, ich
sehr
sage
gut.
vielen Dank und alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank.